Wenn man im Internet nach dem Thema Ehescheidungen unter Christen sucht, dann wird man so manches finden, was einem erschrecken lässt. Die Barna Research Group zum Beispiel habe herausgefunden, dass die Scheidungsraten in den USA bei den Baptisten bei 34% oder den Protestanten bei 25% sei. Sie sei annähernd gleich groß wie bei den Nichtchristen. Eine atheistische Seite nimmt dies sogar als eines ihrer Argumente, um zu beweisen, dass Gott nur in unserer Vorstellung existiere. Es gibt eine Seite, die heißt etwa so ungefähr 50 Gründe, warum Gott nur in unserer Vorstellung, also imaginär existiert. Und einer davon ist, weil es so viele Scheidungen gibt unter den Christen. Nun, diese Ergebnisse wurden auch dem bekannten Prediger und Pastor John MacArthur unter die Nase gehalten, in einem Interview, und er reagierte folgendermaßen, und ich zitiere: Wen haben Sie denn gefragt? Haben Sie nur die Leute befragt, die behaupten, Christen zu sein? Das zählt nicht. Und ich wage es zu behaupten, dass Sie nicht wissen, wer die wahren Christen sind. Zitat Ende. Nun, wenn man Katholiken und Mormonen auch zu den Christen zählt und jeden, der nur in irgendeiner Weise ein Bekenntnis zum Christentum ablegt, auch, dann ist es nicht verwunderlich, dass man zu solchen Resultaten kommt. Aber etwas ganz anderes wird uns einmal mehr deutlich, und das ist viel wichtiger als jetzt diese ganzen Zahlen, die sowieso mit Vorsicht zu genießen sind. Etwas ganz anderes. Und zwar der Zustand. Der Zustand der heutigen allgemeinen und auch evangelikalen Christenheit gleicht in vielerlei Hinsicht demjenigen des Volkes Israels zur Zeit Maleachis. Und ich erwähne das immer wieder, und ich sage diese Dinge nicht, weil ich persönlich Freude daran habe, sondern weil es mich traurig macht. Es macht mich traurig zu hören von Scheidungen unter Christen, von Unmoral, von Sünde, von Dingen, die eigentlich nicht vorkommen dürften. Und das belastet mich und es stürzt auch viele andere Mitmenschen in Unglück. Das Zeugnis der Gemeinde wird zerstört. Und deshalb müssen diese Dinge angesprochen werden, so wie das damals in Israel der Fall war, als Maleachi seine Botschaft vor das Volk bringen sollte. Warum sage ich das? Ich habe das selber erfahren. Da ich Jahre in, sage ich mal, eher liberalen Gemeinden verbracht habe, bevor ich hier nach Berlin gekommen bin, und auch im Umgang mit Themen wie Ehe und Ehescheidung oder sexuellen Sünden habe ich in diesen Gemeinden einen eher lockeren Umgang kennengelernt, um es jetzt sanft auszudrücken. Da war beispielsweise ein Mann, er war geschieden und das aus unbiblischen Gründen. Alles sah auch danach aus, dass er auch gar kein Christ ist, war ein Ungläubiger, er kam einfach in die Gemeinde. Aber er hatte eine Beziehung zu einer der jungen Frauen in der Gemeinde angefangen. Und anstatt einzugreifen und die junge Frau zu ermahnen, hat man sich einfach gefreut darüber. Ja, das ist so schön, dass sich die beiden gefunden haben. Denn nun kommt er ja auch in die Gemeinde und er wird vielleicht auch noch den Glauben annehmen dadurch. Da war keine Ermahnung, da war keine Gemeindezucht, nichts. Sogenannte Christen suchen sich Ehepartner übers Internet, ob gläubig oder ungläubig, geschiedene heiraten, einfach so, ohne weiteres wieder. Wo ist da noch ein biblisches Verständnis von Ehe und der Heiligkeit der Ehe? Wo ist unsere Gottesfurcht? Was ist mit Hebräer 13, Vers 4, wo es heißt, dass die Ehe in Ehren gehalten werden soll? Und dass Gott Unzüchtige und Ehebrecher richten wird? Oder mit 1. Korinther 6, Vers 9, dass Ehebrecher das Reich Gottes nicht erben? Glauben wir ernsthaft, dass Gott das heute nicht mehr so ernst nimmt? Ich denke nicht. Aus dem Text, den wir heute betrachten werden, können wir eines lernen. Gott hat eine sehr radikale Sicht der Ehe. Eine sehr radikale Sicht für unsere Kultur heute. Und die hat sich bis heute nicht geändert. Er hasst Scheidung und er hasst Mischehen. Erstens hasst es Gott, wenn sein Volk sich mit götzendienerischen Ungläubigen unter ein Joch begibt, und auch heute noch, Wir lesen, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? 2. Korinther 6, Vers 14 und 15. Auf keine gemeinsame geistliche Unternehmung, und das ist, darauf bezieht sich dieser Vers, sollte der Gläubige sich mit Ungläubigen einlassen und schon gar nicht eine geistliche Unternehmung wie die Ehe, die gemäß Maleachi nach göttlichem Samen, Kapitel 2, Vers 15, nach gottesfürchtigen Kindern streben soll. Zweitens ist die Ehe heilig. Und Gott hasst auch deshalb die Scheidung. Denn was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, heißt es in Matthäus 19, Vers 6. Wir können das nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen. Wir müssen Gott ernst nehmen. Und manche glauben, dass die Ehe nur ein Abkommen zwischen zwei Menschen ist. Aber Gott zeigt uns durch Maleachi, dass es noch lange nicht alles ist. Aus Gottes Sicht ist die Ehe ein Vertrag, eine bindende Verpflichtung, ja ein Bund zwischen zwei Personen, einem Mann und einer Frau, und Gott selbst ist Zeuge dabei. Es ist also auch eine Angelegenheit zwischen Mensch und Gott und nicht nur zwischen zwei Menschen. Gott ist der Urheber, der Designer der Ehe. Und es ist Gott nicht egal, welchen Partner wir wählen. Er ist als Zeuge mit dabei, wenn dieser Bund geschlossen wird. Es ist ein Bund für das ganze Leben und nicht nur für eine bestimmte Zeit, wie das heutzutage auch teilweise gemacht wird schon. Er wird uns auch zur Verantwortung heranziehen, wenn wir diesem Bund untreu werden. Wenn wir die Gefährtin, die Frau unseres Bundes, wie es Maleachi ausdrückt, einfach so verlassen. Das geht nicht. Und Gott verheißt Gericht über jeden, der das tut. Aber die Frage, die wir uns stellen, ist eigentlich, wie kommt es eigentlich, dass es unter evangelikalen Christen so viele Probleme mit Ehen und Scheidungen und Unzucht gibt heutzutage? Nun, die Gemeinden heute leiden an ähnlichen Symptomen wie die Israeliten zur Zeit Maleachis. Es ist ganz interessant, das zu sehen. Was waren die Probleme damals? Was sind unsere Probleme heute? Die Israeliten hatten ihre Berufung vergessen, ihr Privileg. Damit haben wir angefangen, Kapitel 1. Gott hat seine Liebe auf sie gesetzt und sagt, ich habe euch geliebt, spricht der Herr in Maleachi Kapitel 1, Vers 2. Und genauso selbstsüchtig wie Israel damals fragt, wahrscheinlich auch die heutige Christenheit, ja, warum hast du uns denn geliebt? Inwiefern hast du uns denn geliebt? Worin? Ich habe doch Eheprobleme, ich habe einen schlechten Job, ich habe kein Geld, ich habe möglich kein Auto, ich habe kein Haus, was ich mir immer geträumt habe, keine Karriere. Du liebst mich doch gar nicht. Andere Gründe, warum wir unzufrieden sein können, aber Gott bietet uns mehr. Es geht um etwas ganz anderes als unser kurzes irdisches Leben hier. Er ist unser Retter. Er erbarmt sich über uns und er löst uns von unserer Schuld. Er verspricht uns ein ewiges Leben nach diesem hier. Und er hat uns erwählt, und das ist dasselbe, was er auch von Israel wollte. Er hat uns erwählt als Gemeinde, damit wir ihn anbeten. Damit wir ihm die Ehre geben. Und zwar so, wie er sich das vorstellt. Und deshalb fragt er, in Maleachi 1, Vers 6, wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Wenn der Herr uns heute diese Frage stellen würde, dann würde er sicher auch die folgenden Reaktionen als Antwort bekommen. Womit haben wir denn deinen Namen verächtlich gemacht? Ja, womit denn? Ist doch alles in Ordnung bei uns? Wir haben unsere Lobpreis-Show, unser cooles Feeling, tolle Jesus-Partys nur für dich. Wir gestalten den Gottesdienst zwar etwas anders als vor 100 Jahren, so wie du es vielleicht gewohnt bist, aber wir leben nun mal in einer postmodernen Kultur und da kann man nicht mehr so pingelig sein und alles so genau nehmen. Nun, genauso ähnlich dachten die Israeliten damals wohl auch, als sie ihre lahmen und blinden Tiere darbrachten, die sie nicht einmal ihrem Statthalter präsentieren würden, wie wir das in Kapitel 1, Vers 8 sehen. Aber auf dem Altar werden sie ja sowieso nur verbrannt, also was soll's? Ist doch nicht so schlimm. Schlechte Opfer, mangelnde Hingabe und Dankbarkeit, ein wertloser Gottesdienst. Eine überhebliche Haltung, sie dachten, wir sind die Einzigen, Gott hat keine Anbeter mehr, wenn er uns nicht hat. Eine schlechte Einstellung gegenüber dem Dienst, man jammerte und klagte und gebrochene Gelübde. Das ist das, was den Gottesdienst der Israeliten, der Priester damals prägt, in Maleachi 1, 6 bis 14. Der Gottesdienst war nur noch ein Ritual. Und warum? Warum war es so? Nun, das erläutert Maleachi in Kapitel 2, in den Versen 1 bis 9. Das Problem war eine ungeistliche Leiterschaft. Wir haben festgehalten, die Priester waren die geistlichen Leiter der Nation. Ähnlich wie heute. Eine Gemeinde wird nie besser sein als ihre Leiter, als ihre Pastoren. Wie viele unqualifizierte Leute haben wir heute in unseren Leitungsgremien der Gemeinde? Sie mögen vielleicht gute Geschäftsleute sein, Organisatoren oder sogar Manager. Sie mögen vielleicht gute Entertainer oder Redner sein. Aber sind sie geistlich reife Männer, die als Vorbilder dienen? Es gibt tatsächlich solche, das habe ich aus eigener Erfahrung auch, Älteste, die sich Älteste nennen, sich aber tatsächlich zum Beispiel nicht für Lehrfragen interessieren. Wie bitte wollen diese Leute denn ihre Herde vor den Irrlehrern schützen? Wie das Apostelgeschichte 20, die Verse 28 bis 30 sagen. Paulus das den Ephesern ans Herz legt. Oder mit der gesunden Lehre des Wortes Gottes ernähren, wie das in 1. Timotheus 3, Vers 2 und Titus 1, Vers 9 steht. Ein Pastor, ein Leiter, ein Ältester, ein Gemeindeleiter ist in erster Linie ein Theologe. Er sollte ein gottesfürchtiger Mann sein, der sich auch an den Vorbildern der Vergangenheit orientiert und zurückbesinnt, wie Generationen von gottesfürchtigen Pastoren und Lehrern gelebt haben. Und genau das erwartete Gott auch von seinen Priestern, von den geistlichen Leitern der Nation Israel. Sie waren auch die geistlichen Leiter dieser Nation. Und sie hatten keine Gottesfurcht mehr, welche der Weisheit Anfang ist, wenn wir Sprüche 1, Vers 7 entnehmen können. Und deshalb ermahnt Gott hier durch Maleachi in Kapitel 2, Vers 2, wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscher, dann sende ich den Fluch unter euch. Aber sie hatten auch die Verantwortung vergessen, die mit ihrem Amt einherging. Sie hatten keine Ehrfurcht vor ihrer eigenen Aufgabe. Sie sahen ihre Verantwortung nicht. Deshalb ließen sie auch all diese schlechten Opfer zu und ließen alles zu, was getan wurde da in diesem Ritual. Und Gott spricht deshalb über Levi als stellvertretend für alle treuen Priester, wie zum Beispiel Pinneas aus 4. Mose 25, was wir zusammen angeschaut haben schon. Und sagt, mein Bund mit ihm war das Leben und Friede und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht, heißt es in Maleachi 2, Vers 5. Seht ihr diese Betonung auf die Ehrfurcht vor dieser Aufgabe? Aber noch etwas fehlte. Sie hatten keine Gottesfurcht mehr, sie fürchteten das Gericht Gottes nicht. Sie orientierten sich nicht an diesen Vorbilden, der Gott ihnen in Erinnerung rufen wollte. Sie strebten auch nicht mehr nach gesunder Lehre. Sie waren keine Ausleger des Wortes mehr, so wie Esra in Nehemia Kapitel 8, wo es heißt in Nehemia 8, Vers 8, und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, so dass man das Gelesene verstand. Das ist also die Hauptaufgabe eines solchen geistlichen Leiters. Oder ich muss die Frage stellen, was ist also die Hauptaufgabe? Vorlesen, erklären. Ich meine, wie einfach kann man es dann machen, hier das Prinzip zu zeigen? Ist das so schwer zu verstehen? Womit wir uns beschäftigen sollen, womit sich ein geistlicher Leiter beschäftigen sollte? Und heutzutage könnte man es meinen, dass es schwer zu verstehen ist. Wenn man die Stimmen aus den verschiedenen christlichen Lagern heute hört, keine lange Predigt, keine ausführliche Predigt, nur leichte Kost bitte, nur nicht zu viele Fremdworte oder Wortanalysen aus dem Griechischen, bitte nicht zu viel Theologie, keine heißen Eisen, niemanden verletzen, nicht zu viel historische Hintergründe, das interessiert doch sowieso keinen mehr, nicht zu viel von Sünde reden oder schon gar nicht von der Hölle. Ja, was können wir denn überhaupt noch aus der Bibel predigen? Da können wir genauso gut Hänsel und Gretel als Predigtext nehmen. Ist doch wahr, oder? Die Bibel ist Theologie. Von der ersten bis zur letzten Seite. Sie ist schwere Kost. Warum? Weil sie unsere Sünden aufdeckt. Ja, das mögen wir nicht so ganz besonders. Und spricht daher auch ausführlich über die totale Verdorbenheit und den geistigen Bankrott des Menschen. Sie ist anstößig für unsere Kultur, und das war sie übrigens immer und wird sie auch immer sein, für jede Kultur dieser Welt. Und sie ist auch in hebräischer und griechischer Sprache geschrieben worden, und deshalb müssen wir auf sprachliche Details eingehen. Das werden wir auch heute tun. Sie spricht auch ausführlich und lang. Deshalb tun wir das auch hier. In Apostelgeschichte 20, Vers 7 lesen wir, wo Paulus seine Rede bis um Mitternacht ausdehnt, so dass Eutychus einschläft und aus dem Fenster fällt. Nun, wir sind hier nicht im dritten Stock, deshalb kann hier auch keiner aus dem Fenster fallen, das ist auch gut so. Sie ist auch historisch, das haben wir heute Morgen gehört. Deshalb müssen wir auch auf historische Hintergründe eingehen. Und sie ist voll von sogenannten heißen Eisen. Aber die Priester zu Malachis Zeiten waren auch genauso wahrscheinlich wie viele dieser Leiter heute. Sie strebten nicht nach gesunder Lehre, sondern nach ihrem Eigengewinn. Deshalb ermahnt der Herr durch Malachi, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen. Malachi 2, Vers 7. Aber all das taten sie nicht und wurden verächtlich vor dem Volk. Warum? Weil sie bei der Gesetzesauslegung die Person ansahen, das sehen wir in Kapitel 2, Vers 9, sie waren parteiisch in ihren Auslegungen. Es war gerade mal so, wie es ihnen in ihren Kram passte, sozusagen. Und mitunter brachten sie durch ihre ungehörigen Lehren viele zu Fall. Das lesen wir in Vers 8. Ihr aber seid vom Weg abgewichen, ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Und genau so ist es heute. Genau wie heute. Es hat sich nichts geändert vom Prinzip her. Nun, wie ich sagte, eine Gemeinde wird nie geistlicher sein als ihre Leiter. Und so war es auch damals. Die Nation oder das Volk würde auch nicht geistlicher sein als ihre Leiter, als ihre Priester. Und oft ist die Folge der ungesunden Lehre und der schlechten Vorbilder was? Sünde im Volk. Offenbar war das Volk genauso gleichgültig wie ihre Priester. Das kann sich da nicht rausnehmen, können nichts dafür. Darum geht es nicht. Und wird nun in dem Abschnitt in Malachi 2, die Verse 10 bis 16, auch zur Verantwortung gezogen. Eine Sache, die sich meistens sehr schnell ausbreitet und vor der die Bibel immer wieder besonders warnt, ist natürlich die sexuelle Unmoral. Und genau das machte sich offenbar im Volk breit. Genau das. Warum habe ich das jetzt alles gesagt, diese lange Einleitung, Zusammenfassung? Ich möchte einfach, dass wir diesen Zusammenhang sehen. Den Zusammenhang zwischen der Unmoral im Volk und der mangelnden geistlichen Leitung. In Sprüche 29, Vers 18 heißt es, wo keine Offenbarung oder Weissagung ist, wird das Volk zügellos, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Die Offenbarung ist natürlich die Schrift. Man sieht das im Zusammenhang mit dem zweiten, mit der zweiten Zeile, was heißt Gesetz. Wo das Volk nicht mehr im Gesetz Gottes unterrichtet wird, wird es zügellos. Und genau das sehen wir heute auch. Ich hoffe, ihr seht diese eindeutigen Parallelen zu unserer heutigen evangelikalen Welt und wie aktuell deshalb dieser Text für uns heute ist, wovor uns dieser Text warnt. Das ganze Buch meine ich, das Buch Malachi. Warum haben wir so viele Scheidungen, Unmoral, Skandale, selbst unter Pastoren, weil das Gesetz Gottes nicht mehr gelehrt wird. Es herrscht Hungersnot im Land, nicht nach Essen und Trinken, sondern nach dem Wort Gottes, wie es in Amos Kapitel 8, Vers 11 beschrieben ist. Diesen Zustand haben wir erreicht heute. Und das macht mich traurig und das belastet mich. So wie Malachi das belastet hat. Deshalb spricht er auch von einer Last, von einer Bürde, die dem Volk überbringt. Und deshalb sinkt auch der moralische Standard proportional zu diesem Verschwinden der gesunden Lehre. Wir füllen durch unser abgeschwächtes Evangelium die Gemeinden und Kirchen mit Leuten, die sich zum Christentum bekennen, aber letztlich keine echten Christen sind. Sie haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie, sagt Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 5. Und wie in Israel damals, gibt es auch viele Mitläufer, die nicht wiedergeboren sind und daher auch nicht die Kraft des Heiligen Geistes in sich haben, um ein Leben im Gehorsam führen zu können. Wie das jemand mal sagte, dadurch, dass ich in die Kirche gehe oder in die Gemeinde, werde ich nicht zum Christ, genauso wenig, wie ich nicht zum Auto werde, wenn ich in die Garage gehe. Ritualismus, Formalismus, Kirchengängertum, ob im traditionellen oder im modernen Stil, führen zu einem Scheinchristentum. Aber dieses Scheinchristentum hat nicht die Kraft Gottes in sich, um das Fleisch, die immer noch sündige Natur des nicht wiedergeborenen Menschen zurückzuhalten. Und deshalb macht sich Unmoral, Scheidungen und Ehebruch, wie das Pastor John auch gesagt hat, ganz am Anfang in diesem Zitat, unter den nominellen Christen von heute breit wie noch nie. Und so ähnlich waren auch die Zustände zu Malachis Zeiten. Chaotisch. Im Volk. Ein unmoralisches Volk, welches größtenteils nur noch aus lauter Bekenner bestand. Die nahmen das gar nicht mehr ernst. Ihr Bekennertum wird aufgrund ihres unmoralischen und ungeistlichen Verhaltens sichtbar. Eine wesentliche Ursache dafür war die gleichgültige und oberflächliche Priesterschaft. Ihre schlechte Lehre, ihre schlechte Leitung des Volkes. Aber, das Volk kann sich deshalb nicht herausreden. Sie haben auch eine Verantwortung vor Gott. Und deshalb werden sie nun angesprochen. In Malachi Kapitel 2, die Verse 10 bis 16. Lass uns den Text zusammen lesen. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer Väter? Juda hat treulos gehandelt und einen Greuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn, der Herrscher, eine Opfergabe darbringt. Vers 13. Und zum anderen tut ihr auch das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so dass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscher. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Soweit unser Text für heute. Wie viele der Kommentatoren, die ich gelesen habe, sagen, finden wir kaum irgendwo in der Bibel eine solch hohe Sicht der Ehe und gleichzeitig eine solch erbärmliche Verachtung gegenüber der Ehescheidung oder den Mischehen. Der Text enthält aber leider auch viele Probleme, was die Einzelheiten betrifft. Vor allem die beiden letzten Verse, 15 und 16, lassen teilweise komplett andere Wiedergaben zu. Das ist einerseits auf Textkorruption, also Verlust des Originaltextes zurückzuführen, aber auch auf Übersetzungsprobleme. Auch enthalten die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta oder auch die Vulgata, sowie andere antike Schriften zum Teil große Abweichungen. Aber, und dieses Aber ist ganz wichtig, sehr wichtig, und da sind sich auch alle Kommentatoren einig. Die Hauptabsicht des gesamten Abschnitts ist sehr einfach zu verstehen. Es ist sehr, sehr deutlich. Und darauf möchte ich mich heute konzentrieren. Ich kann euch unmöglich alle Probleme, die es hier in diesem Text gibt, in einer Stunde oder jetzt in einer verbleibenden halben Stunde erklären. Und das würde auch nicht viel Sinn machen. Wir wollen wissen, was Malachi wirklich sagen wollte, was seine Hauptabsicht war, warum er das jetzt hier genau an der Stelle in dem Zusammenhang zur Sprache brachte. Und ich habe euch das jetzt schon so ein bisschen angedeutet mit meiner Einleitung. Er wendet sich an die Priesterschaft und zeigt ihnen auf, was für einen oberflächlichen Gottesdienst sie haben, wie schlecht ihre Opfer sind und was ihre Einstellung dazu ist, was das natürlich offenbart. Und dann zeigt er ihnen auf, wie sehr sie sich von ihren Verantwortungen entziehen und nicht mehr der gesunden Lehre nachstreben, nicht mehr sich den Vorbildern der Vergangenheit zuwenden. Und das hat Folgen, und nicht nur für sie selber, für ihren Gottesdienst, sondern auch für das Volk. Unmoral breitet sich auch aus im Volk, und Gott kann denn die Anbetung des gesamten Volkes nicht mehr akzeptieren. Also einiges von den Details werde ich ansprechen müssen, einiges lasse ich auch einfach stehen und stelle euch das vor, was ich für das Vernünftigste halte. Und ich sage das nur, weil ihr womöglich mit einer anderen Übersetzung da sitzt und euch dann fragt, wo ich das in meiner Bibel finde. Deshalb sage ich das einfach im Vorfeld. Aber die Uneinigkeit unter den Gelehrten beginnt bereits bei den Einleitungsfragen. Die Frage ist nämlich erstens, an wen ist dieser Text genau gerichtet? An das Volk oder an die Priester? Nun, ihr habt schon gesehen, was ich denke, aber das wird in Frage gestellt hier. Es gibt offenbar einige gute Argumente dafür, dass der Abschnitt weiterhin an die Priester gerichtet ist. Aber aufgrund des Textzusammenhangs tendiere ich doch eher darauf, dass diese Ansprache hier, diese Anrede nun an das gesamte Volk gerichtet ist, gerade wegen Vers 10, weil es heißt, haben wir nicht alle einen Vater? Oder Vers 11, wo Israel, Jerusalem und Juda erwähnt werden, sowie die Zelte Jakobs in Vers 12, sind alles Hinweise darauf, dass nun die gesamte Gemeinschaft der Israeliten im Blickfeld ist. Natürlich weitet sich das auch aus auf die Priester, die haben das sicherlich mitgemacht, aber das ganze Volk ist jetzt wieder im Blickfeld. Das Zweite, was diskutiert wird, ist die Frage, ob wir die Ehescheidungen und Heirat der fremden Frauen wörtlich oder symbolisch verstehen sollen. Die Scheidung und die Ehe mit der fremden Frau wären dann eine Symbolik für Israels geistlichen Abfall. Nun, was wir auch heute Morgen gehört haben, und da ich die Bibel grammatisch-historisch auslege, könnt ihr euch meine Antwort sicherlich vorstellen. Solange die wörtliche Bedeutung Sinn ergibt, wollen wir den Text auch wörtlich verstehen. Es gibt hier keinen vernünftigen Grund anzunehmen, dass es sich um eine Allegorie handelt. Mein Bild des Geistlichen, der geistlichen Hurerei sozusagen gegenüber Gott. Und der historische Hintergrund, vor dem sich das nämlich alles abspielt, spricht ebenfalls dafür. Wenn wir die Geschichtsbücher dazu nehmen, die parallel zur selben oder so, sagen wir mal, im Radius von 100 Jahren sich abspielen, Esra Kapitel 9 und 10 lesen wir eindeutig von Mischehen, was sich ungefähr 100 Jahre vor Abfassung des Buches Maleachi abgespielt haben muss, in Esra Kapitel 10, die Verse 9 und 10 zum Beispiel. Und in Nehemia 13 muss sich Nehemia unter anderem genau wieder mit denselben Sünden befassen, die auch Maleachi angeprangert hatte. Es handelt sich also um eine historische Tatsache. Maleachi klagt genau zwei Missstände an unter dem Volk. So gesehen ist dieser Text relativ einfach einzuteilen. Das sind einmal die Mischehen, den Versen 10 bis 12, und zum anderen die Ehescheidungen, die es als Konsequenz gab in den Versen 13 bis 16. Aufgrund dieser Missstände konnte Gott die Anbetung seines Volkes natürlich nicht mehr annehmen. Wir haben festgehalten, auch wo wir Maleachi 1, die Verse 6 bis 14 angeschaut haben, dass Gott gehorsam will. Er kann keine Anbetung akzeptieren, die von jemandem kommt, der ungehorsam ist. Es waren also nicht nur die Priester mit ihrem oberflächlichen und wertlosen Gottesdienst, nein, auch das unmoralische und abscheuliche Verhalten des Volkes führte dazu, dass Gott ihren Gottesdienst und ihre Opfer verabscheute. Maleachi 2, Vers 11 lesen wir nämlich, Juda hat treulos gehandelt und einen Greuel verübt in Israel und Jerusalem, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht. Das Heiligtum bezieht sich auf den Tempel und somit auf ihren Gottesdienst. Oder auch Vers 12 am Ende. Gott wird die Übeltäter ausrotten, auch den, der dem Herrn, der Herrscher, eine Opfergabe darbringt. Und noch deutlicher wird es natürlich in Vers 13, wo wir lesen, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so dass sie sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht mehr wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Wir sehen, der Gottesdienst hier ist im Blickfeld. Sie weinten und klagten und fragten sich, warum der Herr ihre Anbetung nicht annahm. Weil sie einerseits ihre jüdischen Frauen von sich stießen, die Frauen ihrer Jugend, wie sie in Vers 14 beschrieben werden, und die Gefährten ihres Bundes, was den Ehebund bezeichnete, um danach die Tochter eines fremden Gottes zu heiraten. Eine Fremde, eine Heidin, die ihren götzendienerischen Glauben nicht aufgeben will. Und deshalb die Gefahr bestand, dass die Israeliten, wie Salomo einst, durch diese fremden Frauen zum Götzendienst verführt würden. Steht also mehr auf dem Spiel hier, als nur einfach die Scheidung oder diese Ehe mit diesen fremden Frauen. Es geht dann auch um den Götzendienst. Und wir sehen deshalb hier in diesem Text, lernen wir Gottes hohe Sicht der Ehe. Gottes hohe Sicht der Ehe und wie man durch Treulosigkeit gegenüber dieser Sicht seine Anbetung unwürdig machen kann. Gottes hohe Sicht der Ehe und wie man durch Treulosigkeit gegenüber dieser Sicht seine Anbetung unwürdig machen kann. Treulosigkeit ist nämlich ein Schlüsselbegriff in diesem gesamten Abschnitt. Er kommt in diesem Abschnitt mindestens 5-mal vor. Der Abschnitt beginnt damit in den Versen 10 bis 11 und endet auch mit dieser Warnung vor der Treulosigkeit in Versen 15 und 16 am Ende. Das hebräische Wort für treulos bedeutet so viel wie heimtückisch, verräterisch, treulos, hinterhältig, betrügerisch, hinterlistig. Und wie waren sie heimtückisch und hinterlistig und betrügerisch? Gegenüber wem waren sie treulos? Gegenüber dem Bund ihrer Väter, wie es heißt in Vers 10, also letztendlich Gott selbst, und gegenüber dem Bund mit ihren Ehefrauen in Vers 14. Und das ist beziehungsweise auch aneinander in Vers 10. Also gegeneinander, auf der menschlichen Ebene und aber auch gegenüber Gott. So hat Maleachi nun zwei Anklagepunkte, mit denen er das unmoralische Volk nun konfrontiert. Und diese beiden Anklagepunkte stellen eine Missachtung von Gottes hoher Sicht der Ehe dar. Und deshalb lernen wir heute zwei Dinge, welche die Israeliten auch hätten verstehen sollen aus diesem Text. Erstens, die Ehe ist eine Angelegenheit zwischen Mensch und Gott. Das ist Verse 10 bis 12. Sie waren Gott untreu. Das ist eine Angelegenheit zwischen Mensch und Gott. Und zweitens, die Ehe ist eine Angelegenheit zwischen Mann und Frau. Verse 13 und 16. Sie zogen andere in Mitleidenschaft. Das ist die Anklage da. Hauptsächlich. Und wir wollen das jetzt im Einzelnen anschauen. Erstens, habe ich gesagt, die Ehe ist eine Angelegenheit zwischen Mensch und Gott. Verse 10 und 12. Was heißt es da in Maleachi 2, Vers 10? Es heißt hier, haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Die Worte Vater und Gott bilden eindeutig einen Parallelismus, stehen für dasselbe. Gott ist der Vater Israels, das macht er auch schon in Kapitel 1, Vers 6 deutlich. Wenn ich Vater bin, wo ist meine Ehre oder meine Ehrfurcht? Und auch der Schöpfer Israels. Er hat dieses Volk ins Leben gerufen und mit ihm einen Bund geschlossen am Sinai. Wir kennen die Geschichte. Und deshalb fragt der Prophet nun herausfordernd, warum sind wir denn so treulos, eine gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer Väter? Hier heißt es, dass sie aneinander und an dem Bund ihrer Väter treulos handeln. Auf das Aneinander wird Maleachi noch in Vers 13 ausführlicher eingehen. Aber es heißt hier zunächst, sie entweihten den Bund ihrer Väter. Entweihten ist ein sehr starker Ausdruck und wird im Englischen mit Gewalt antun oder entehren oder sogar schänden wiedergegeben. Sehr stark, das Vokabular hier. Sie schänden den Bund, der Gott mit ihnen geschlossen hatte, indem sie sich von ihren eigenen Frauen scheiden ließen, um andere, fremde und heidnische Frauen zu heiraten. Und was Gott darüber denkt, wird deutlich in Vers 11. Vers 11 heißt es, Juda hat treulos gehandelt und ein Gräuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und er hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Das Wort Gräuel hier ist ebenfalls ein sehr starker Ausdruck und kann mit Abscheulichkeit wiedergegeben werden. Das Heiligtum der Tempel wurde dadurch entweiht. Warum? Weil sie die Tochter, wörtlich die Verehrerin eines fremden Gottes, geheiratet hatten. Diese fremden Frauen verführten die Israeliten womöglich zum Götzendienst. und damit zu Kompromissen mit der Anbetung eines des einen wahren Gottes. Und solche Ehen waren gemäß 2. Mose 34, Vers 15 und 16 oder auch 5. Mose 7, Vers 3 ganz klar verboten. Und dies wiederum verunreinigte natürlich auch den Tempel und ihre Anbetung, den Gottesdienst als Ganzes, der wurde inakzeptabel. Zwar beziehen sich die eben genannten Stellen im Zusammenhang nur auf kananitische Frauen, was ich vorhin gesagt habe, aber was war die Absicht? Gott wollte Israel für sich als heilige Nation haben. Das lesen wir in 2. Mose 19, die Verse 5 und 6. Ihr sollt ein Königreich von Priestern sein, ein Volk des Eigentums, ein heiliges Volk. Und wenn die Israeliten sich mit heidnischen Frauen verheirateten, welche ihr Heidentum nicht aufgeben wollten, das ist ja der Zusammenhang, bestand die größte Gefahr, in den Götzendienst hineingezogen zu werden, ganz klar. Wie gesagt, als klassisches Beispiel sehen wir Salomo in der Geschichte Israels. Aber das war nicht der einzige. Und deshalb wird der Herr auch Gericht bringen. Das heißt weiter in Vers 12, der Herr wird dem Mann, der so etwas tut, der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet. Dieser Vers ist wahrscheinlich eher wie ein Gebet formuliert gewesen. Möge der Herr einen solchen Mann ausrotten. Wir können ja einfach das Ausmaß des Gräuels und den Eifer des Propheten sehen, den er für die Ausrottung des Bösen aus Israel empfand, eben ähnlich wie bei Pinneas das der Fall war. Es ist einmal mehr ein Ausdruck dessen, wie sehr Gott eine solche Praxis verachtet. Jeder, der so etwas tut, soll getötet werden. Der Ausdruck, was sich regt und redet, wörtlich, jeder, der wacht und antwortet, bezieht sich womöglich auf folgendes Bild. In der Antike wurden Wachen in einem Lager um die Zelte herum aufgestellt, um die anderen zu warnen, wenn Gefahr drohte. Das deckt sich auch am besten mit dem Bild aus, wo er sagt, die Zelte Jakobs, dieser Ausdruck, die Zelte Jakobs, sind auch verwendet in den Text. So gebrauchte Maleachi sozusagen eine Bildsprache, die an die Anfänge des Volkes Israel in der Wüste erinnerte. Wie der Bund ihrer Väter eben auch. Und das würde das dann ungefähr so klingen. Der Herr wird niemanden verschonen, er wird jeden einzelnen ausrotten, von denen, die vor den Zelten stehen, bis zu denen, die drinnen sind und Antworten geben würden, wenn die Wache ruft. Ungefähr so. Es geht darum, einfach gründlich. Es wird keiner verschont. Das ist der Gedanke. Auch der heuchlerische Gottesdienst bringt dann nichts mehr. Am Ende von Vers 12 heißt es nämlich, auch den, der dem Herrn, der Herrscher, eine Opfergabe darbringt. Selbst wenn jemand für ihn eine Opfergabe darbringen würde oder derjenige selber diese Opfergabe darbringt, das ist hier auch nicht ganz klar, das bringt einfach nichts. Er könnt lange opfern, wenn ihr so lebt. 4. Mose 15, Vers 30 heißt es, nachdem über die Sünden, die versehentlich begangen wurden, gesagt wird, und dann in Vers 30 lesen wir, wenn aber eine Seele vorsätzlich handelt, es sei ein Einheimischer oder ein Fremdling, so lästert sie den Herrn. Eine solche Seele soll ausgerottet werden, mitten aus ihrem Volk. Für versehentliche Sünden gab es Opfer, aber nicht für eine solche Sünde. Da gab es gar keine Opfer. Es war zu spät. Ihr könnt noch lange opfern, das wird nichts mehr bringen. Das war also die erste Abscheulichkeit, die Gott hier verachtet bei seinem Volk. Sie haben sich ungläubige, heidnische Ehepartner gesucht, deren Überzeugungen angenommen und Gott die Treue gebrochen. Aber das war nicht alles. Um an diese heidnischen Frauen heranzukommen, ließen sie sich von ihren eigenen Ehefrauen scheiden. Warum sie das genau getan haben und nicht einfach zwei oder mehrere Frauen genommen haben, wie das in Israel auch schon öfters in der Geschichte vorgekommen ist, ist unklar hier an der Stelle. Aber das kümmerte den Propheten offenbar genauso wenig oder nicht so sehr, wie die Tatsache, dass sie es taten. Das ist das Problem hier. Und deshalb lernen wir nur noch die zweite Lektion von Maleachi. Er sagt hier, und zweitens tut ihr dies, zumindest gemäß der Elberfelder, die Ehe ist nicht nur eine Angelegenheit zwischen Mensch und Gott. Sie haben nicht nur Gott beleidigt, sie zieht auch andere in Mitleidenschaft. Und deshalb ist der zweite Punkt, die Ehe ist eine Angelegenheit zwischen Mann und Frau, die Verse 13 und 16, 13 bis 16. In Vers 13 fährt er fort. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so dass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sich nicht mehr mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Gott nahm solche Opfer nicht mehr an. Da nützt ja auch alles Klagen und Weinen nichts. wie sie genau sehen konnten, dass Gott ihre Opfer nicht annahm, sagt uns Maleachi hier auch nicht an der Stelle. Vielleicht sahen sie es an den Ernten, die nicht mehr eingebracht werden, in 3 Vers 11. Aber Tatsache ist, sie merkten es, dass Gott es nicht annahm und begriffen nicht, warum. Vers 14 heißt es nämlich, und ihr fragt, warum? Ihr fragt noch, warum? Ihre geistliche Apathie und Gleichgültigkeit, aber auch ihre Hartherzigkeit, ließ sie förmlich blind werden für ihre eigene Sünde. Sie sahen das gar nicht. Fingen an zu weinen, warum nimmt Gott mein Opfer nicht an? Gott hilft ihnen wieder auf die Sprünge, wie er es schon oft getan hat, und spricht durch seinen Propheten weiter in Vers 14, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Gott wird hier als Zeuge dargestellt, als Zeuge des Bundes zwischen dem Ehemann und seiner Ehefrau. Gott wurde oft als Zeuge verschiedener Bündnisse verstanden, zum Beispiel in 1. Mose 31, Vers 50 zwischen Laban und Jakob. Der Ausdruck, die Frau deiner Jugend, ist natürlich die erste Frau, welche ein Mann in Israel meist in jungen Jahren schon heiratete, teilweise auch als Teenager schon, wenn man das heute sagen würde. Die Gefährtin und die Frau deines Bundes bezieht sich natürlich auf den Ehebund, den er mit ihr schloss. Es ist dein Bund, sagt er. Und diese beiden Gedanken finden wir auch woanders in der Schrift, zum Beispiel in Sprüche 2, Vers 17, wird das bestätigt. Hier ist es allerdings umgekehrt. Hier ist die Frau diejenige, die untreu wird. Ich lese hier ab Vers 16, dass du nicht gerätst an die Frau eines anderen, an eine Fremde, die glatte Worte gibt und verlässt den Gefährten ihrer Jugend und vergisst den Bund ihres Gottes. Das ist der Luther 1984 entnommen. An diese Frau seiner Jugend hat der Israelit nun treulos gehandelt, indem er sie einfach entließ und wegschickte, um mit einer anderen seinen Spaß zu haben. Wenn das kein Grund ist, das Opfer und die Anbetung nicht mehr anzunehmen, was dann? Und nun kommen wir zu einer längeren Begründung, warum das nicht in Ordnung ist, was die Israeliten taten. Die beginnt in Vers 15. Und da heißt es, und hat er sie nicht eins gemacht? Ein Überrest des Geistes für ihn, und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. Und wie es auch einige Kommentatoren sagen, ist diese Stelle eine der undeutlichsten im Alten Testament. Es wurden diverse Vorschläge gemacht, wie das genau zu verstehen sei. Und ich werde euch einfach die Version präsentieren, die ich im Zusammenhang hier der Stelle für die vernünftigste halte. Der Schlüssel scheint hier zu sein, zu erklären, was oder wer das eine ist und was der Überrest des Geistes genau bedeutet. Das Vernünftigste scheint es zu sein, vor allem wenn man die zweite Hälfte des Verses betrachtet, die ziemlich klar ist, dass es sich hier um ein starkes Argument gegen die Ehescheidung handelt. Ganz klar. Das ist im Kontext. Und das Beste in der Hinsicht scheint deshalb zu sein, dass in Bezug zur Schöpfung oder zum eigentlichen Design von Mann und Frau zu beziehen. Wie meine ich das? Nun, in 1. Mose 2, Vers 24 heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, an seine Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Der Ausdruck anhängen bedeutet so viel wie aneinander kleben, klammern. Hier besteht eine starke physische und seelische Verbindung. Das ein Fleisch unterstreicht diese Tatsache und kommt dann auch in dem einen Kind zum Ausdruck, welches diese Verbindung hervorgeht. Wenn man das im Hinterkopf behält, dann würde der Vers sich so ungefähr so anhören, man kann ihn dann so paraphrasieren. Zitat, wisst ihr nicht, dass er, also Gott, euch eins gemacht hat mit euren Frauen und trotz eurer Hinterhältigkeit, euch von euren Frauen scheiden zu lassen, bleibt da immer noch ein Überrest dieser geistlichen Verbindung. Was ist aber das Wesen und der Zweck dieser Verbindung, göttliche oder geheiligte Nachkommen von Gott zu erstreben? Zitat Ende. Ihr seid eins mit euren ersten Frauen, der Frau eurer Jugend. Und diese Verbindung bleibt bestehen, auch wenn ihr euch mit anderen verheiratet. Paulus brachte ein ähnliches Argument gegen die Korinther und ihre Unzucht in 1. Korinther 6, 16 bis 17. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Bezieht sich darauf natürlich wiederum auf das Design der Schöpfung in 1. Mose 2, 24. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, sagt er dann. Diese Einheit ist stark und bindend und mehr als nur eine rein körperliche Sache. Zu welchem Zweck wurde die Ehe eingerichtet? Um gottesfürchtige Nachkommen hervorzubringen. Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die ein Leben lang zusammenbleiben, bildet die Grundlage und die Stabilität, die Kinder brauchen, um einem geschützten Rahmen gottesfürchtig erzogen zu werden. Gottes Absicht der Ehe ist so. Und deshalb heißt es hier, so hütet euch in eurem Geist. Bedeutet bei eurem Leben. Niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Niemand wage sich das zu tun, weil, wir lesen Vers 16, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscher. Nun, diese Aussage ist auch umstritten, obwohl viele Übersetzungen diese Wiedergabe haben. Wörtlich heißt es hier nämlich, er hasst, also dritte Person und nicht ich hasse. Aufgrund dieser und anderen Probleme im Text haben etliche Gelehrte folgende Übersetzung vorgeschlagen. Wir finden sie zum Beispiel in der englischen ESV, also English Standard Version, oder auch in der Luther 1984. Denn der Mann, der seine Frau hasst und sich von ihr scheidet, spricht der Herr, der Gott Israels, bedeckt sein Kleid mit Gewalttat, spricht der Herr der Herrscher. Oder Luther übersetzte, wer ihr aber Gram ist und sie verstößt, spricht der Herr, der Gott Israels, der bedeckt mit Frevel sein Kleid, spricht der Herr Zebaoth. Nun, egal welche Variante wir nun für die richtige halten, es wird bei beiden deutlich, dass Gott diese Praxis verabscheut. Ehescheidung aus nicht legitimen Gründen ist Gott ein Gräuel, eine Abscheulichkeit. Es gab zwar den Scheidebrief, würden vielleicht jetzt einige sagen, in 5. Mose 24, 1 bis 4, aber der ermutigt nicht zur Scheidung, sondern stellte gemäß Jesu Aussagen in Matthäus 19, Vers 8 nur eine Notlösung dar. Was sagt Jesus da? Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Da wird auch das Argument wieder von der Schöpfung her gebraucht. Auch gibt es Ausnahmen, wo Scheidungen das offenbar das kleinere Übel darstellen. Zum Beispiel bei den Mischehen in Esra 10, Verse 10 bis 19. Bei Unzucht des Ehepartners in Matthäus 19, Vers 9. Oder wenn ein ungläubiger Partner scheiden will in 1. Korinther 7, Vers 15. Aber es bleibt trotzdem dabei, dass Gott diese Trennung hasst. Und jeder, der dies tut, heißt es hier, bedeckt sein Kleid mit Gewalttat. Ein Ausdruck des sich selbst Besudelns mit Sünde, ähnlich wie in Jesaja 64, Vers 5, wo es heißt, wir sind allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Eine ähnliche Ausdrucksweise finden wir zum Beispiel auch in Sacharja 3, Vers 4. Wer sich also scheidet, der besudelt sich mit Sünde. Und Gott wird ihn richten, wenn er nicht Buße tut. Und das war der Aufruf von Malachi. Impliziert natürlich. Immer wieder. Tut Buße. Hört auf damit. Ich kann das nicht annehmen, was ihr hier tut. Kehrt um. Und wir werden noch mehr davon sehen. Und nochmal wiederholt der Prophet die Warnung aus Vers 15b, hier am Ende von Vers 16. Darum hütet euch in eurem Geist oder bei eurem Leben und werdet nicht untreu. Hütet euch bei eurem Leben, denn der Herr wird nicht schonen. Wie ich am Anfang sagte, und ich denke, das ist jetzt deutlich geworden, hat Gott eine sehr radikale Sicht der Ehe. Radikal für unsere Kultur, radikal für unsere Gesellschaft und sogar radikal für unsere heutige Christenheit teilweise. Es ist nicht nur ein Abkommen zwischen zwei Menschen, einfach so, vielleicht sogar nur auf Zeit. Es ist vielmehr ein Bund zwischen zwei Menschen vor Gott. Es ist eine Angelegenheit zwischen Mensch und Gott. Gott hasst Mischehen. Ehen, die absichtlich mit ungläubigen Menschen eingegangen werden, welche ihre Überzeugung nicht aufgeben wollen und die Gläubigen natürlich dadurch zur Sünde und zum Götzendienst verleiten. die Tochter eines fremden Gottes. Oder, soll ich sagen, den Sohn eines fremden Gottes zu heiraten, bedeutet, Gott untreu zu werden. Es ist ungehorsam. Ist uns das bewusst? Mit diesem Thema wird heute so leicht umgegangen. Ich habe das selber erlebt. Aber auch die Ehescheidung wird heute einfach auf die leichte Schulter genommen. Die Ehe ist auch eine Angelegenheit zwischen zwei Menschen. Andere Menschen werden in Mitleidenschaft gezogen. Wer sich von seiner Frau scheidet, besudelt sich und tut diesem Bund Gewalt an. Wie viele Scheidungen gibt es heute unter sogenannten Christen? Ist uns bewusst, wie sehr das ein Gräuel ist für Gott? Gott hat eine sehr hohe Sicht der Ehe. Gott hat etwas dazu zu sagen, mit wem wir einen solchen Bund eingehen sollten. Und er hat auch etwas darüber zu sagen, wie lange dieser Bund bestehen soll. Die Ehe ist ein lebenslanger Bund zwischen einem Mann und einer Frau, so wie Gott sie ursprünglich geschaffen hat. Das ist das ursprüngliche Design in 1. Mose 2. Und sie soll in Ehren gehalten werden, heißt es in Hebräer 13. Und wenn wir nicht bereit sind, über unsere eigenen menschlichen Ansichten der Ehe Buße zu tun und Gottes Sicht der Ehe zu teilen und danach zu handeln und diese Sicht zu verteidigen, dann wird Gott unsere Anbetung ebenfalls nicht annehmen können. Gott spricht deutliche Worte diesbezüglich. Es ist treulos, es ist hinterhältig, es ist heimtückisch, sowas zu tun. Es ist ein Gräuel, es ist eine Abscheulichkeit. Und wir tun gut daran, uns bei unserem Leben zu hüten, so etwas zu tun, das irgendwie in einer Form anzustreben, sondern uns hier durch den Propheten Maleachi warnen zu lassen. Lasst uns Gottes hohe Sicht der Ehe annehmen und verteidigen, gerade in einer Gesellschaft wie heute. Lasst uns die Ehe in Ehren halten und ihm dadurch die Ehre geben. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten.